Willkommen zurück zum Archplus Podcast und diesmal unserer letzten Folge vom 27. August 2021. Heute haben wir uns vor dem Altbau der Luisenbad-Bibliothek in Berlin getroffen. Auf einem kleinen, ruhigen Platz zwischen dem Park, der alten Fassade und der eingemauerten Pankow. Wir werden heute von der Badstraße an der Pankow entlang bis zur Organismendemokratie an der Osloer Straße laufen. Die Gäste können heute komischerweise Radiomusik auf ihren Kopfhörern über das Funkgerät hören. Gerade dann, wenn niemand spricht.
Hörst du was?
Ja.
Jetzt müsstest du. Aber gleichzeitig ist irgendein Radioempfang auch. Wir können nur hoffen, dass das Programm gut ist.
An der Börse kommt das den ganzen Tag über, hat einen anderen Tag.
Peter Spillmann unterbricht also nun die Radiosendung und macht sein Mikrofon ein. Damit beginnt unsere letzte Stadterkundung.
Ich versuche jetzt gegenzureden, damit die Musik keine Chance hat. Also herzlich willkommen zu dieser Stadterkundung. Eigentlich die letzte in der Reihe. Vielleicht wisst ihr oder habt ihr das auch mitbekommen. Das steht alles noch im Zusammenhang mit dem Projekt Kohabitation. Wir hatten im Juni eine Ausstellung im Silent Green und hatten in der Konzeptphase eigentlich bei der Diskussion über diese Ausstellung immer schon die Idee, dass dieses Thema sozusagen, also das Zusammenleben mit Tieren in der Stadt, ja eigentlich nicht abstrakt angegangen werden sollte, sondern vielmehr in Form von Case Studies zum Beispiel, also dass man wirklich gucken geht oder sogar Dinge initiiert, wo was neu gebaut wird oder so. Da hat natürlich unser Budget dann nicht weit gereicht und deshalb kamen wir auf die Idee, wir könnten einfach Stadterkundungen machen und diese Orte, also oder exemplarische Orte besuchen in der Stadt, wo Kohabitation eh stattfindet, weil das ist ja eine zentrale These des Projektes, dass wir dazu eigentlich nicht allzu viel sagen können, dass wir sowieso mit sehr vielen verschiedenen Spezies zusammenleben. Es geht eigentlich vielmehr darum, dieses Verhältnis neu zu organisieren, ordnen, was auch immer der richtige Begriff ist dafür. Und das ist auch genau das Thema eigentlich von der heutigen Stadterkundung mit dem Titel Ordnungsregime im Wedding. Also wir möchten eigentlich verschiedene Regelwerke uns anschauen, untersuchen, daraufhin befragen, was machen die möglich, was verunmöglichen die, oder so ganz salopp gesagt. Genau, also wir haben auch heute natürlich eine erstklassige Besetzung von Personen, die Inputs machen werden. Und das ist einerseits im Club Real, wo Marianne Ramsay-Sonneck und Georg Reinhardt dazugehören. Ihr kommt ja beide eigentlich eher aus dem Schauspiel, habt als Regisseuren gearbeitet und wart schon öfters an partizipativen Stadtentwicklungsprojekten beteiligt oder sowas wie politische Rollenspiele. Und im Grunde ist das Projekt Club Real, was wir ja, oder genauer gesagt, die Organismendemokratie, die wir im Laufe des Rundgangs auch streifen werden auf jeden Fall, wo ihr einiges hören werdet dazu, ja auch sowas. Also ich habe den Begriff, also in den Diskussionen ist auch öfters der Begriff der szenischen Installation gefallen, also dieses jenseits der Natur, Volksherrschaft im Garten, was da hinten das Areal ist, was wir besuchen werden. Dann haben wir Maike Weißpflug dabei vom Museum für Naturkunde. Also du bist ja da wissenschaftliche Referentin in der Generaldirektion und Projektleiterin auch von diesem Wissenschaftscampus. Da werden wir vielleicht auch am Rande noch was erfahren drüber. Und Thomas Haug ist auch Teil von Club Real, hat das Projekt ja auch mitgegründet. Du bist auch Landschaftsarchitekt vor allem auch Initiator dieses, wie heißt das genau, Studio Animal Aided Design. mit Wolfgang Weise zusammen, also wo es ja darum geht, eigentlich wirklich, dass die Tiere im Planen, in der zukünftigen Planung mit zu berücksichtigen. Du hast auch Lehraufträge im Moment in Potsdam, glaube ich, oder? Nee, in Kassel. Ja, okay. Gut. Genau, ich habe hier so eine, also eine Karte vorbei. Es gibt nicht allzu viele Exemplare. Ich ging irgendwie nicht davon aus, dass es wirklich alle interessiert, aber die, die es interessiert, kriegen jetzt auf jeden Fall eins. Also da steht unser Weg nicht, da ist nichts drauf eingezeichnet, deshalb ist das Blatt auch für eure Notizen gedacht sozusagen. Aber immerhin interessant, also wenn es ja um Ordnungssysteme oder Ordnungsregime geht, das ist quasi der Katasterplan da von der Ecke, die wir durchstreifen werden. Und da sieht man ja immerhin schon mal, wie viele unterschiedliche Privatgrundstücke, öffentliche Nutzungen und so weiter. Also auf der Rückseite gibt es zumindest bei einigen Exemplaren auch eine Legende, die ihr irgendwie anschauen könnt. Okay, jetzt. Dann gehen wir los, oder du übernimmst, oder?
Ja, herzlich willkommen auch von mir und von Club Real. Mein Name ist Georg. Und wir haben versucht, einen kleinen Spaziergang zusammenzustellen, der verschiedene Ordnungsregime hier berührt. Und wir fangen quasi an mit einem Bereich, den haben wir jetzt so genannt für uns, das Ordnungsregime Wasser und Hygiene und was das alles mit sich bringt. Und deswegen fangen wir auch genau hier an. Vor dem sogenannten Luisenbad, das kein Bad mehr ist, sondern eine Bibliothek jetzt. Und ich würde ein paar Bilder kurz zeigen. Und zwar gehen wir dazu erstmal in diesen Durchgang da vorne. Da sind ein paar historische Bilder. Nur als kleine Einführung zum Luisenbad. Folgen Sie mir doch bitte. An dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, ziemlich genau, wurde vor ungefähr 200 Jahren eine Quelle entdeckt, die für Trinkwasser benutzt wurde. Und das war Anfang des 18. Jahrhunderts. Und dann hat sich irgendwie herumgesprochen, dass das wohl ein besonders gutes Trinkwasser ist und auch vielleicht eine Heilquelle. Und daraus hat sich dann erstmal so eine Art von Wassernutzung für den täglichen Bedarf entwickelt und dann aber relativ schnell auch sowas wie eine Badenutzung. Und das hat im Wesentlichen ungefähr 200 Jahre angehalten. Da wurde dann in verschiedenen Stufen alles Mögliche gebaut. Zum Schluss auch noch ein Kino Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in den 20er Jahren war die Quelle aber bereits versiegt. Und im Laufe der Zeit ist auch rausgekommen, dass die Quelle gar nicht so besonders gut ist von der Qualität. Also das von der Heilquelle, das hat sich dann nicht mehr halten können. Und wurde aber nochmal das ganze Bad, was da gebaut wurde, und es gab Restaurants und hier alles Mögliche. Das war sozusagen ein richtiges Stadtteilzentrum für die kulturelle Nutzung. Und das konnte sich dann einfach nicht mehr halten. Und dann wurde das alles nochmal renoviert und aber eben in eine Bibliotheksnutzung übergeführt. Und eigentlich ist von dieser Quelle, wo der Name Gesundbrunnen noch herkommt und auch der Name Luisenbad, ist eigentlich nichts mehr übrig. Und die Betrachtungsweise als Ordnungsregime, die möchte ich jetzt dann vorne bei der Panke zusammen entwickeln, weil das nämlich auch miteinander zusammenhängt, das Wasser, also das Wasser von der Panke und das Wasser von dieser Quelle. Aber dazu gehen wir noch ein kleines Stück weiter. Also hier gibt es ein paar Bilder, wie das am Anfang ausgesehen hat, wie sich das entwickelt hat, hier noch mit dem Kino und wie das dann zum Schluss ausgesehen hat. Und jetzt ist quasi eigentlich nichts mehr da davon. Aber wir gehen jetzt hier rechts und gehen zur Panke und da geht's weiter. Das ist die Panke, der, man glaubt es nicht, drittgrößte Fluss Berlins. über weite Strecken jetzt eigentlich eine Art von Kanal. Und hier sieht man ein altes Mühlengebäude, was auch schon angefangen hat, auch schon im 18. Jahrhundert, eine industrielle Nutzung als Mühle. Und wir haben ja heute den Schlusspunkt unserer Führung, die Organismendemokratie, wo es um eine Art politische Betrachtung von Ökosystemen geht. Und ich möchte hier jetzt auch diesen Blickwinkel hier kurz schon mal einführen. Es gibt ja den Begriff des politischen Unbewussten. Das heißt, auch ein System, was bereits eminent politisch ist, muss nicht unbedingt bewusst sein, dass das so ist. Und das Wasser ist eigentlich so ein System, das Wasser, die Wassernutzung in der Stadt. Also der Zustand sozusagen am Anfang der Moderne, wo begonnen wurde, das Wasser auf der einen Seite als Quelle, sozusagen als was Reines, was man trinkt, und auf der anderen Seite ein Fluss, der sozusagen alles, was nach der Fertigung der Industrie und dem sozusagen der Nutzung als Lebensmittel dann an Abfällen und an Abflüssen und was dann da weggeschwemmt wird, das war sozusagen ein politischer Urzustand, den man sozusagen nicht bewusst wahrgenommen hat, weil eben noch nicht so viele, weil es noch nicht so viele Menschen gab. Man hatte einfach das selbstverständlich genommen, dass auf der einen Seite das saubere Wasser kommt und auf der anderen Seite wird der Schmutz weggespült. Und die politische Betrachtung wurde dann erst relevant, würde ich jetzt mal sagen, also vielleicht wird sie sogar jetzt erst richtig relevant, aber sie wurde schon erstmalig relevant, wie diese Panke dann, wie Berlin die drittgrößte Stadt war weltweit im 19. Jahrhundert, hat sich nämlich diese Panke in die sogenannte Stinkepanke verwandelt. Also dann war das eben kein Fluss mehr, der noch die Kraft hat, das alles wegzuspülen, was da produziert wird. Und die Betrachtungsweise, die ich jetzt hier sozusagen mit beisteuern will, ist, dass das Wasser von Anfang an ja nicht sozusagen ein neutrales chemisches Element ist, sondern es ist ja immer ein Ökosystem. Es ist ein Ökosystem, wenn wir es trinken, also da sind schon Lebewesen im Wasser drin. Und wenn es dann Abwasser wird, ist es immer noch ein Ökosystem. Und die Stinkepanke hat jetzt nicht andere Bakterienarten gehabt, als sowieso vorkommen in der Umwelt. Aber sie hat die halt in einem sehr hohen Ausmaß gehabt. Und die haben da drin so tolle Bedingungen gehabt, dass sie so wahnsinnig toll arbeiten konnten, dass halt der ganze Fluss einfach gestunken hat. Und diese Bakterien, die sind halt damals erstmal dann, wie die Bakteriologie begonnen hat, sind die erstmal dann überhaupt erforscht worden, vor allem als Probleme. Ich führe jetzt nur zwei Beispiele an. Marianne zeigt das kurz. Das sind zwei Beispiele, das sind sozusagen nitrifizierende Bakterien. Also Nitrosomonas ist eine Gattung, die Ammoniak in Nitrit umwandelt. Und Nitrobacter ist eine Gattung, die dann das Nitrit in Nitrat umwandelt. Und das sind halt Vorgänge, die sozusagen ein sehr aktives Ökosystem darstellen, aber das ist halt weder schön noch riecht's gut. Und man hat da also damals begonnen, das erstmal überhaupt zu verstehen, was da passiert. Und dann hat man aber auch schon gemerkt, dass das jetzt nicht optimal ist. Und die nächste Stufe war also, dass man sagt, okay, wir wollen das jetzt nicht in der Stadt haben. Und dann wurden die sogenannten Rieselfelder angelegt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde ja dieses Radialsystem gebaut, James Hobrecht, das wissen Sie vielleicht eh. Da wurden dann auch nördlich, da wo die Panke durchfließt, hat man erkannt, dass der Boden sozusagen ein natürlicher Filter ist und hat also die ganzen Abwässer erstmal auf den Boden aufgebracht. Und der Justus Liebig, der damals ja auch mit dem Dünger geforscht hat, hat also ziemlich schnell herausgefunden, dass die Abwässer sehr viele organische Stoffe haben und dass man da gleichzeitig Landwirtschaft betreiben kann. Das heißt, die Rieselfelder und diese ganze Bakterien-Ökosystem-Dienstleistung, die da stattfindet, die wurde sozusagen in die Vorstadt verlagert und man hat gleichzeitig Landwirtschaft betrieben. Und das war sehr erfolgreich, also da waren auch gute Erträge etliche Jahre. Aber dann ist sowas eingetreten, das nannte sich Rieselmüdigkeit. Und weil der Boden irgendwann mit diesen Stoffen gesättigt war und konnte das also nicht weiter filtern. Und dann wurden auch die organischen Stoffe nicht mehr von den Pflanzen aufgenommen werden. Und was in der Folge dann noch passiert ist, also man muss sich vorstellen, es gibt heute noch ein paar Rieselfelder, also nicht in Berlin, die sind nicht mehr in Betrieb, aber die letzten wurden erst, glaube ich, so in den 80ern, 90ern, wurde das beendet, also dass der Boden einfach der Filter ist für die Abwässer der Stadt. Und dann hat man aber begonnen, das halt auch zu erforschen, was da passiert, und hat dann halt diese ganzen Bakterien, also zum Beispiel die Nitrosomas und Nitrobacter und viele hunderte andere, hat man begonnen, da rauszunehmen aus diesem System und hat halt Kläranlagen gebaut, wo das zu einem technischen Vorgang wurde. Aber trotzdem ist auch eine Kläranlage ist immer noch ein Ökosystem, ein sehr kompliziertes und ein sehr gut funktionierendes Ökosystem, was sozusagen aus den ganzen Abwässern dann wiederum sauberes Trinkwasser macht. Und der letzte Schritt, und da befinden wir uns eigentlich heute, ist, dass nicht nur die Rieselfelder, sondern auch die Kläranlagen das Problem haben, dass halt bestimmte Stoffe in unserem Ökosystemstoffwechsel statt sehr schwer umgebaut werden können. Also die bleiben dann übrig, also die Schwermetalle und sonstige Chemikalien. Und auch da ist es aber wiederum so, dass man begonnen hat, jetzt mit Hilfe von Organismen eigentlich diese Dinge wieder aufzuarbeiten. Also es gibt zum Beispiel eben jetzt Schwermetall. Marianne, vielleicht kannst du das noch zeigen. Also es gibt zum Beispiel jetzt eben auf diesen Flächen wird jetzt zum Teil zum Beispiel mit einer Heilpflanze der gemeine Beinwell, den kennen Sie vielleicht, der wächst auch so in der Stadt überall. Der hat zum Beispiel die Möglichkeit, ganz viel Schwermetalle anzureichern und wird dann einfach abgeerntet und man kann so die Schwermetalle aus dem Boden rausholen. Das heißt, was ich sagen will, ist, die Organismen, mit denen wir hier sozusagen in diesem System zusammenleben, und wir begreifen das ja jetzt nicht als Wald oder sowas, aber letztlich ist es halt auch ein Ökosystem wie ein Park, auch eine Kläranlage oder auch ein Rieselfeld. Und die Organismen sind hier sozusagen im Stand von Dienstleistern, könnte man sagen. Also man könnte sagen, das sind eigentlich öffentliche Bedienstete, die für die Stadt Berlin etwas leisten, was aber sozusagen unsichtbar ist. Also das ist halt ein Hygiene, wird halt unter Hygiene verbucht, aber eigentlich ist es ja ein Ökosystem. Oder ein anderes Beispiel noch, es ist da auch noch, das sind zum Beispiel die Paramezium, die Augen. Tierchen, die werden auch von den Berliner Stadtwerken genutzt, um zum Beispiel die Gewässergüte laufend festzustellen. Das heißt, man hat nicht irgendwelche chemischen Sensoren, die hat man auch, aber man hat vor allem auch Organismen, die man kultiviert in den Wässern, um festzustellen, was ist da eigentlich los. Also, und da gibt es verschiedene Paramezium-Arten, die je nachdem, ob die vorkommen, kann man sehen, was ist in dem Wasser alles drin. Also ist das jetzt sehr nährstoffreich oder ist das... hat das auch noch Nitrite, die jetzt gefährlich sind, oder aber das Ganze ist, sage ich mal, eher so ein technisches System. Und der Blickwinkel, den wir da jetzt auch mit dieser Führung ein bisschen aufmachen wollen, ist dahingehend zu sagen, das ist nicht nur ein technisches System, sondern es ist halt auch ein Ökosystem mit Beziehungen. Und man sollte sich klar machen, dass wir das dann ja trinken. Also wir haben eine sehr intensive Beziehung dazu. Und das Wasser der Panke ist jetzt zwar etwas sauberer, aber letztlich die Schwermetalle und die ganzen anderen toxischen Stoffe, die landen halt irgendwo anders. Und vielleicht landen sie teilweise sogar noch im Meer. Also da ist noch sehr viel zu tun, auch in Bezug auf diese Ökosystemdienstleistungen und in politischer Hinsicht sowieso. Gut, dann spazieren wir jetzt ein bisschen weiter. Gut, wir sind jetzt wieder bei der Bibliothek. Das Ergebnis des Hygieneregimes ist eine Bibliothek. Das ist auch ein interessantes Ergebnis eigentlich. Und hier macht jetzt Maike weiter. Danke.
Wunderbar. Könnt ihr mich schon hören? Bin ich auf dem Kanal? Passt natürlich wunderbar. Also hallo von mir, Maike Weißflug vom Naturkundemuseum Berlin. Bei mir wird es jetzt ein kleines bisschen theoretisch, weil ich von Haus aus politische Theoretikerin bin und ans Naturkundemuseum gegangen bin, weil mich das Verhältnis von Mensch und Natur interessiert. Und dann bin ich jetzt quasi schon mittendrin in meinem Thema, nämlich weil die politische Theorie, politische Wissenschaft im Grunde das Thema der Natur vergessen hat und kaum thematisiert. Ich möchte ein bisschen nachdenken über das Ordnungsregime der Wissenschaft und jetzt ein bisschen ausholen, warum wir uns jetzt eigentlich mit dem Thema, ne, Mensch, Natur, Natur in der Stadt auf diese Weise beschäftigen und warum wir vielleicht auch solche großen Schwierigkeiten haben, diese beiden Dinge wieder zusammenzubringen. Nämlich weil wir in einer Zivilisation und der Kultur leben, die eigentlich auf der Trennung von Mensch und Natur basiert. Und damit hat auch die Wissenschaft zu tun und die Wissenschaft sozusagen hat eigentlich eine doppelte Rolle, könnte man sagen. Nämlich, ne, sie hat uns zum einen diese Trennung und das, was eben Georg in seinen Geschichten schön ausgeführt hat, der Versuch, die Natur zu beherrschen. Es ist aber unmöglich, denn sie kommt immer wieder zurück und überrascht uns und lässt sich sozusagen vielleicht nicht so ganz eindeutig und immer sauber in die Beherrschung zwingen. Auf der anderen Seite hilft uns aber die Wissenschaft durch das Wissen, das sie produziert, eben auch möglicherweise andere Umgangsformen und andere Verhältnisse zur Natur zu gewinnen. Also deswegen hier vor der Bibliothek zu stehen, ist ein schöner Ort, vielleicht ein wenig darüber nachzudenken, über die Wissenschaft und was sie uns eingebrockt hat in ihrer langen Tradition, die man ja auch merkt in der Trennung der Natur und der Sozialwissenschaften. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das eigentlich wieder zusammenbringen, den Brückenschlag wagen zwischen Natur und Mensch. Ne? Weil ich am Naturkundemuseum, ich bin ja selber Sozialwissenschaftlerin, merke ich ganz stark, wie doch sozusagen die Biologen dieses ganze wunderbare Wissen über die Vielfalt der Natur haben. Ne? Die ganzen Viecher, die wir auch eben gesehen haben. Pardon, ich spreche jetzt total unbiologisch, weil eben nicht aus dieser Disziplin kommt. Beschreiben und uns das Wissen über die Ökosysteme bescheren alle Zusammenhänge. Aber letztlich tatsächlich die Natur als etwas sehen, was vom Menschen getrennt ist. Natur, das ist Wildnis und Ökosysteme werden auch letztlich eigentlich ohne den Menschen beschrieben. Im klassischen Sinne sozusagen. Heute versuchen wir, und das ist das, glaube ich, die Front, an der wir ein bisschen arbeiten, interdisziplinär eben den Faktor Mensch wieder einzubeziehen in die Naturwissenschaften und umgekehrt die natürlichen Fakten in die Sozialwissenschaften. Aber das ist gar nicht so einfach, denn wir stecken sozusagen völlig fest in der Pfadabhängigkeit der Denkweise dieser Disziplinen, die getrennt sind und dieser Externalisierung der Natur, was ja sehr schön bildlich wurde. Wir haben unsere Scheiße in die Panke gekippt und dann macht die Natur Dinge damit, es stinkt und da kommt etwas zurück. Aber das zeigt ein bisschen, dass die Natur eben so eine externe Ressource ist, eigentlich nicht politisch ist, nicht als etwas Gesellschaftliches verstanden wird. Aber wir haben jetzt eine Menge von Ansätzen und dazu zählt auch euer tolles Projekt, was wir nachher später noch ein bisschen näher kennenlernen werden, wo wir versuchen, wie können wir eigentlich Mensch und Natur zusammenbringen in einer Gesellschaft, in Kollektiven und beides betrachten, ohne diese beiden großen Kategorien Unterschiede aufzumachen. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass die meisten menschlichen Gesellschaften in der Geschichte, also die nicht westlichen Gesellschaften, andere Konzepte von Natur und Kultur haben und manchmal ist diese Unterscheidung auch überhaupt nicht gibt. Also die Möglichkeit menschlicher Existenz und Kulturbildung geht weit über das hinaus, was wir kennen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, experimentell diese Wissensordnungen der Wissenschaft und der westlichen Wissenschaft auf der einen Seite sozusagen zu verstehen und mit den Mitteln vielleicht der Wissenschaft selbst zu sprengen. Das ist halt die Frage. Ne? Sozusagen zum einen hat uns diese Wissensordnung, diese Trennung eingebrockt und uns vielleicht zu Praktiken verführt, die die Natur als etwas Externes, als eine riesengroße Müllkippe oder Ressource einfach nur sehen. Und auf der anderen Seite führt uns die Wissenschaftler dazu, mit dem Wissen das zu reflektieren und das zu überwinden. Also das vielleicht so ein bisschen als offene Frage. Die Wissenschaft ist hier wird sozusagen weder gut noch schlecht, sondern eben ein doppeltes oder dialektisches Ding, um mal mit Horkheimer und Adorno ein bisschen zu sprechen. Was gibt es sonst noch für Ansätze, damit ich jetzt nicht nur theoretisch reflektiere? Wir haben zum Beispiel am Naturkundemuseum ein Projekt zum Fluss Panke, mit dem wir uns gleich ja noch ein bisschen mehr auch noch beschäftigen werden. Der Wissensfluss, wo Bürgerinnen und Bürger aufgefordert sind, einem Citizen Science Ansatz die Panke zu erforschen und zu erkunden, um wirklich auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Berlin früher einmal, bevor die Menschen hier gesiedelt haben, ein Sumpf war. Also da kommt auch der Name noch her, Berl. Das ist slawisch für Sumpf. Das ist sozusagen die Herkunft der Stadt. Da spielt die Panke natürlich eine große Rolle. Und im Grunde diese Beziehung oder dass die Stadt eben nicht im Gegensatz zur Natur steht, sondern auf ihr gebaut ist, mit ihr lebt und sich mit ihr entwickelt, ist so das sozusagen weiterzuentwickeln. Es gibt auch Schülerinnenprojekte darin. Also wen das interessiert, der kann einfach mal auf die Webseite des Naturkundemuseums surfen und sich das näher anschauen. Wissensfluss heißt dieses Citizen Science Projekt. Vielleicht noch als kleine Anekdote, ich war gerade in den Niederlanden in Leiden. Die Niederlande sind ja eben ein Staat, der sehr stark konfrontiert ist mit der Natur, dadurch, dass Leiden zum Beispiel liegt auf Meereshöhe, auf 0 Zentimeter. Und so, sie ja immer mit, aber auch eben gegen die Natur existieren. Und da gab es ein ganz tolles Set an Citizen Science Projekten in den Grachten, wo zum einen Biodiversität erforscht wird durch die Anwohnerinnen. Und es gibt aber auch gleichzeitig so ein Projekt, das Katzen davor bewahrt, in den Grachten zu ertrinken, weil erforscht wird, was gibt es eigentlich für Ursachen? Ganz viele Katzen ertrinken in diesen Grachten und sind früher ertrunken. Und jetzt baut man so kleine Inselchen, wo die Katzen sich retten können. Und gleichzeitig sind diese schwimmenden Inseln ein Ort der Biodiversität. Und gleichzeitig wird noch erforscht, was schwimmt da alles, was wächst da alles. Also eben neue Ansätze, zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern Wissenschaft zu betreiben, aber eben andere Wissensformen auch mit hineinzuholen. Und das ist, glaube ich, einer der spannenden Ansätze, diese Wissensregime weiterzuentwickeln, zu sprengen, aber eben auch weiterzuentwickeln, um in neue Naturverhältnisse zu kommen. Und so verstehe ich auch irgendwie euer Projekt. Deswegen finde ich das ganz spannend und gebe an der Stelle zurück. Ich weiß nicht genau an wen, wahrscheinlich an dich.
Gut, ja, dann gehen wir jetzt weiter entlang der Panke. Vielleicht die Besitzverhältnisse sind auch eine Frage, aber wir gehen jetzt vor allem erstmal hier in diesen Bereich, wo wir zu den Wohnhausanlagen kommen und kommen zum nächsten Ordnungsregime, das Grünflächen- und Pflegeregime. Und ich übergebe jetzt an Thomas Haug.
So, wir wenden uns einem weiteren Regime zu. Das, sozusagen, es gibt ja nicht nur diese Wissensordnung, sondern wir haben ja auch praktische Regime, also sozusagen aus der Planung und aus der praktischen Handhabung des Mensch-Natur-Verhältnisses im urbanen Raum. Und das Hygieneregime wurde schon kurz erwähnt, das ist eines der wirklich zentralen Regime der modernen Stadtplanung. Aber was natürlich auch immer wichtig war und auch heute noch wichtig ist, und ist das Regime der Pflege und der Stadtgärtnerei, würde ich es mal nennen, die sich eben ganz praktisch mit der Kontrolle und Gestaltung von Natur, unter Anführungszeichen, ich nenne die Anführungszeichen jetzt nicht mehr, ich würde die bitten, immer dazu zu denken. Da geht es natürlich sozusagen um so eine praktische Auseinandersetzung, was soll wachsen, was darf wachsen, was darf sich bewegen und vermehren und so weiter. Und wir haben hier so einen ganz klassischen Berliner Stadtgärtnerort, sozusagen in Ausprägung des öffentlichen Raums. Das ist stilistisch etwas anders als jetzt zum Beispiel auf privaten Flächen. Das hat was mit den nicht so üppigen finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand zu tun. Und was wir jetzt sozusagen mal in der Stadtgärtnerei grundsätzlich vorfinden, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ist, dass wir in der Regel im urbanen Raum stark nitrifizierte Böden, also wir haben sozusagen Stickstoffüberschuss, das ist fast in jedem urbanen Raum Grundvoraussetzung, mit dem sich jede Stadtgärtnerin und Stadtgärtner auseinandersetzen muss. Das hat mehrere Gründe. Das hat das ganz stark mit dem Straßenverkehr zu tun. Das hat mit Haber-Bosch-Verfahren zu tun, dass wir sozusagen Stickstoffüberschuss produzieren, indem wir ihn künstlich gewinnen können. Das war früher eben im 19. Jahrhundert nicht möglich. Und wir haben Stickstoffsammelstellen im urbanen Raum und selbstverständlich auch in der industriellen Landwirtschaft vorliegen. Und das hat Auswirkungen auf die sogenannte Spontanvegetation. Das heißt, wir haben Vegetation, die stickstoffliebend ist. Und das sind meistens Pflanzen, die relativ stark wüchsig sind. Und das sind Pflanzen, und das ist sozusagen die Front, gegen die Stadtgärtnerei die ganze Zeit kämpft, die, ohne dass jetzt die Städterinnen und Städter die wirklich im Einzelnen benennen könnten, sind es Pflanzen, die haben einen Symbolwert, nämlich sie sind sozusagen Zeiger von Vernachlässigung, Kontrollverlust durch Kommunen und so weiter. Und deswegen sind es sozusagen Zeigerpflanzen der Verwahrlosung und wir finden sie hier überall. Also was wir jetzt zum Beispiel an dieser Strauchgruppe wunderbar sehen, also wir haben hier sozusagen eine geplante Vegetation, die wird hingepflanzt, die ist gewünscht, das sind Zierpflanzen, hier zum Beispiel Spiersträucher, man erkennt sie fast nicht mehr. Und darüber hinweg und sozusagen geschützt vor den Stadtgärtnern, weil sie haben einfach nicht genug Zeit, um da hineinzukriechen und die Pflanzen rauszuholen, finden wir jetzt zum Beispiel gemeine Waldriebe und da kommt sozusagen Eschenahorn raus und kanadische Goldrute. Und was Stadtgärtner die ganze Zeit tun, ist sozusagen diesen geplanten Zustand der Zierpflanzen, die hier jetzt fast nicht mehr zu erkennen sind, zu verteidigen gegen die sogenannte Spontanvegetation. Und das Interessante ist, dass die ja eigentlich viel besser an den Standort angepasst ist. Also die müsste ich ja gar nicht mehr pflegen. Ich könnte sie einfach lassen. Und sie wäre sozusagen perfekt an den Standort angepasst. Und das passiert auch die ganze Zeit. Also wenn wir da noch ein Stück weiter gehen, sind sozusagen die gärtnerische Vegetation schon komplett zusammengebrochen. Da vorne in den Strauchpflanzungen, weil die können natürlich nicht bestehen längerfristig gegen das, was passiert in der Spontanvegetation. Und das ist sozusagen der Kampf der Stadtgärtnerei. Und das passiert überall dort. Und das ist ganz interessant, wo ich sozusagen nicht den Maschineneinsatz nachkommen kann, im Gegensatz zu den Rasenflächen. Das ist ja praktisch. Da kann ich sozusagen, und das ist ja auch ein Phänomen der Moderne, also früher hatte man eben sozusagen nicht diesen Maschinenpark zur Verfügung. Ich kann hier natürlich jetzt Erdöl unterstützt, ja, das ist sozusagen der zweite Stoff, den wir die ganze Zeit in die Stadtgärtnerei eintragen, das ist der Stickstoff und das ist das Erdöl, mit dem wir dann pflegen. Hier kann ich sozusagen dann nochmal die Kontrolle bewahren. Und das ist ja auch eine Vegetationsform, der sogenannte Scherrasen, der, weiß ich nicht, der wird so 10, 15 Mal je nach Vegetation pro Jahr gemäht. Da kann ich sozusagen diesen Zustand stabilisieren und der ist an und für sich biologisch auch relativ interessant, je nachdem, wie ich damit umgehe. Was ganz interessant ist, früher konnte man sozusagen, oder wie man noch Geld hatte, hat man sozusagen den Rasenschnitt entfernt und hat sozusagen den Rasen, die Flächen ausgemagert. Und da wurden dann sozusagen mit der Zeit sind da ganz interessante Pflanzen eingewandert, die sozusagen diese permanente Zerstörung aushalten. Das sind klassische Wiesenpflanzen, wie wir sie auch aus der Landwirtschaft kennen. Und momentan kann man sich das auch nicht mehr leisten und man mulcht die Rasenflächen. Das heißt, man lässt die sozusagen zerstörte Pflanzen, die Biomasse auf der Fläche und die Rasenflächen bleiben weiterhin gedüngt. Und da kommt jetzt auch wieder diese Front auf, weil natürlich dann die stickstoffliebenden Pflanzen wie Brennnesseln und andere natürlich versuchen, in den Rasen einzuwandern. Und das heißt, ich habe hier auch sozusagen diese Pflegefront. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist. Also man verbraucht Erdöl, man muss Arbeit für einen Vegetationszustand, der jetzt, wenn ich jetzt in ein anderes Regime in den Naturschutz gehe, auch da gar nicht so sonderlich interessant ist. Es ist jetzt nicht sonderlich biodivers. Ich habe immer eine relativ einheitliche Vegetationsausstattung. Und da fragt man sich, ist dieses ganze Geld notwendig, um sozusagen so einem Ideal hinterherzulaufen, was im Endeffekt ja sich aus dem englischen Landschaftsgarten entwickelt hat mit einer bestimmten Pflanzenausstattung, die ich auch gar nicht ohne diesen hohen Maschineneinsatz eigentlich stabilisieren könnte. Also Rasenflächen in Berlin ist relativ absurd. Ne? Der Rasen wurde in Schottland zum Golfspielen erfunden mit einer ganz anderen Klima. Und wenn ich sozusagen hier nicht mehr diesen Maschineneinsatz zur Verfügung hätte, könnten diese Rasenflächen überhaupt nicht existieren. Also es ist im Endeffekt, der Rasen in unseren Klimaräumen ist eigentlich eine ganz klassische Vegetationsstruktur der Erdölmoderne.
worauf wir auch noch Bezug nehmen wollten, ist die Fläche, die sich hier dahinter befindet. Aber damit wir sie sehen gehen können, gehen wir vielleicht noch ganz kurz um die Ecke hier, bitte. Ja, man kann hier so ein bisschen rein, da kann man so einen Blick drauf werfen. Vielleicht können Sie kurz einen Blick drauf werfen. Hier liegt doch, glaube ich, ein Fuchsschädel. Ganz interessant. Und dann werfen Sie kurz einen Blick auf diese Fläche. Ich gehe mal hier wieder raus, damit wir hier ein bisschen... Es gibt in der Stadt so Flächen, wo eigentlich niemand genau weiß, warum die überhaupt existieren. Und die haben auch ganz merkwürdige Namen, also Ausgleichsfläche oder sowas. Und die werden auch gärtnerisch gepflegt, sind aber nicht öffentlich zugänglich, werden aber auch privat nicht genutzt in dem Sinne. Und man könnte jetzt vermuten, dass es sich um ein Spekulationsobjekt handelt, diese Fläche. Wir haben hier, aber das ist eigentlich eine Geschichte, die schon die Organismendemokratie betrifft, weil wir als Organismendemokratie, die sich hier da vorne dann gleich anschließt, einen Anruf bekommen haben von einem Immobilienmanager von Lidl, der sozusagen Flächen tauschen wollte. Und diese Fläche, die hier eine öffentliche Grünanlage ist und jetzt Organismendemokratie momentan, gegen diese Ausgleichsfläche tauschen wollte, um hier sozusagen Wohnbebauung und Zufahrt, Lkw-Zufahrt zum Lidl-Supermarkt und so zu machen. Also was ich sagen wollte, das ist nochmal ein anderes Regime, was jetzt nicht unbedingt in dieses Grünflächenmanagement eigentlich hineingeht, weil das eine Grünfläche ist, die ist hier so eingezäunt, das ist ein Rest. Man weiß eigentlich gar nicht, wozu das gut ist. Also da wird auch keine Naturschutzpraxis betrieben. Das ist eigentlich nur eine Fläche, die wartet, dass irgendwelche Immobilienmanager damit irgendwas machen in Zukunft. Und das ist eben auch so eine Frage des Regimes der Stadt. Was passiert mit diesen Flächen und wer hat eigentlich da Zugriff? Aber das ist eigentlich nur so eine Frage, die ich gerne in den Raum stellen würde. Gut. Dann kommen wir jetzt schon zum vorletzten Regime und dazu gehen wir bitte hier durch die Wohnhausanlage auf die Straße hinaus.
Also ich habe ja vorher sozusagen diese Erdöl- und maschinengetriebene Ausweitung der Pflegeintensität erwähnt. Also was wir feststellen können seit sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, ist auch eine immer weitere Aneignung der Stadtgärtnerei, sowohl der öffentlichen wie aber auch der institutionellen durch Wohnungsbauunternehmen, und das ist vermutlich hier der Fall, dass immer mehr Flächen sozusagen diesem Pflegeregime einverleibt wurden. Also die Grünflächenämter hat noch nie so viele Flächen wie heute zu pflegen. Das hätte man früher einfach gar nicht machen können, weil man da sozusagen ohne Maschinen und ohne Benzin das gar nicht geschafft hätte. Und ähnlich auch im sozusagen Wohnungsbaubereich. Also wir haben ja noch im 19. Jahrhundert in der Regel, wenn Vorgärten da waren oder auch Innenhöfe, die waren natürlich privat genutzt. Also die waren den Bewohnern und Bewohnern überlassen und übereignet, weil man das gar nicht alles pflegen konnte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg mit diesem sozusagen neuen Maschineneinsatz ist man dazu zu einer sozusagen Enteignung übergegangen. Und dann sind sozusagen, wir kennen das alle aus den 50er, 60er Jahre Bauten und auch später, dass dann Vorgärten eben reines Anschauungsgrün wurden. Also ich vermute, hier haben wir es mit einer ausgewachsenen Hainbuchenhecke zu tun. Die ist halt jetzt eine schöne Allee geworden, aber ich vermute, hier war mal eine Hecke, vielleicht. Aber wir haben ja hier sozusagen einen Raum, der kann ja von den Bewohnern weder genutzt, und es ist auch nicht vorgesehen, dass sie ihn aneignen und selber umgestalten, sondern der ist eben in Verwaltung des Maschinenparks der jeweiligen Wohnungsbaugesellschaft. Und ähnlich ist das auch mit den öffentlichen Räumen. Also es wird viel, viel mehr als früher gepflegt und diesem Pflegeregime unterworfen. Und ich finde es ein schon ganz spannendes Gedankenspiel, wie man mit diesen riesigen Flächenpool eigentlich unter den Gesichtspunkten klimaschonender Bewirtschaftung umgeht. Man wird das einfach nicht mehr so großflächig machen können. Und ich denke, das ist eine Herausforderung auch sozusagen für die Psyche der Städter, zu sagen, das wird alles anders aussehen müssen, wenn wir klimafreundlicher pflegen wollen. Wir können das einfach nicht mehr in diesem riesigen Umfang in Zukunft machen.
Ich übergebe jetzt an Marianne und wir gehen jetzt zum Nachbargrundstück, die sogenannte Organismendemokratie Osloer Straße.
Genau, also diese Sukkulenten, sind die selber Wasser gut speichern können. Auf diese Sukkulentenbepflanzung da auf den Dächern, die war auch teilweise auf unserer Fläche, also in der Organismendemokratie, und zwar ist die übergesprungen auf einen Schuppen, den wir hatten. Der Schuppen ist dann leider abgebrannt und Georg fand dann am allertraurigsten, dass die Sukkulentenpopulation der Organismendemokratie dadurch harte Schäden erlitten hat. Und jetzt sind wir also hier zwischen Nummer 107 und Nummer 108 befindet sich die erste Berliner Organismendemokratie. Herzlich willkommen. Also direkt davor Ihnen ist ein Plan, im Moment auch der einzige nicht bis zur Unkenntlichkeit übersprayte. Auf diesem Plan sind alle bis jetzt festgestellten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eingezeichnet. Hört ihr mich? Ja. Okay, super. Und genau, ansonsten, das Schild leuchtet auch in der Nacht. Wir haben eine Solarzelle da installiert und die Idee ist wirklich auf dieser Fläche, dank eines Pflegevertrags mit dem Grünflächenamt Mitte, für den wir auch sehr dankbar sind, passiert nichts, was nicht im Organismenparlament mit einer Mehrheit beschlossen wurde, unter Berücksichtigung der Standpunkte aller Organismen. Gut, gehen wir rein. Und jetzt vielleicht, wenn Sie und ihr wollt, könntet ihr euch auf diese Hocker da kurz setzen. Das ist nämlich unsere Parlamentsarchitektur. Hier sitzen bei den Organismenparlamenten dann 15 VertreterInnen, 15 menschliche VertreterInnen von nicht oder mehr als menschlichen Organismen. Und im Zentrum dieses Prozesses oder dieses Kunstprojektes oder dieses Politexperiments steht meiner Ansicht nach ein Vorgang, nämlich das Repräsentieren von nichtmenschlichen Arten durch Menschen. Und ich spreche also jetzt für die orientalische Mörtelwespe. Die orientalische Mörtelwespe ist ebenfalls ein Neuzuwanderer, eine Neuzuwanderin. Ursprünglich komme ich aus Indien, orientalisch, wie der Name schon sagt, aber mittlerweile fühle ich mich auch in Europa sehr wohl. Am Anfang habe ich mich ausgebreitet über Österreich. Lustigerweise in der Steiermark wurde ich zum ersten Mal gesichtet und dann eher im Balkan, aber mittlerweile gibt es mich auch in Berlin. Und auch hier in der Organismendemokratie bin ich vorhanden. Ich wurde gesichtet und zwar dabei, wie ich Mörtel hier gewonnen habe, da hinten in einem Feuchtbiotop, das wir auch noch besichtigen werden. Aber jetzt möchte ich Ihnen kurz das System vorstellen, das hier also alle Organismen mit einbezieht, und zwar in politischer Art und Weise. Das System, das also diese KünstlerInnengruppe Club Real sich ausgedacht und initiiert hat, funktioniert so, dass erstmal alle von uns kartiert werden, also wirklich alle Lebewesen, von den Kleinstlebewesen, den Bakterien, den Einzellern, auch den Viren, über die Pilze, über die Pflanzen bis hin zu den Wirbeltieren. Alle werden erfasst und kommen in eine StaatsbürgerInnenliste. Und dann funktioniert das im Moment so, dass es 7 Organismengruppen gibt, in die alle diese Lebewesen eingeteilt werden. Und aus jeder dieser Organismengruppen werden dann immer 2 von uns gelost. Also wenn ich Glück habe, dann komme ich nächstes Parlament, ins Parlament, dann werde ich eine Parlamentarierin, ich die Wespe, und kriege dann eine menschliche Vertreterin und einen menschlichen Vertreter. Diese VertreterInnen kriegen dann eine Tagesordnung und die verpflichten sich, in unserem Sinne über diese Tagesordnung abzustimmen. Und so fallen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen werden hier auf der Fläche auch real umgesetzt. Und sonst wird hier eigentlich nichts umgesetzt. Aber, also eigentlich, weil das Grünflächenamt hat dann doch immer noch die Oberhoheit und zum Beispiel da hinten so ein Baum, der war dann gefährlich. Da gab es Verkehrssicherheitsprobleme und dann wurde der Kollege Baum dann doch geopfert. Und das Grünflächenamt ist also hier eingedrungen. Also ich persönlich als Mörtelwespe würde sagen, das ist eben ein Prozess. Ja, da fängt man halt an und irgendwann mal geht das irgendwie weiter und man muss sich an die Gegebenheiten anpassen. Und dieses System ist jetzt eben neu. Und die Menschen, die ich ja schon sehr lange begleite, weil ich meine Brutstätten in menschlichen Behausungen gerne anlege, weil was ihr ganz toll macht, ist, ihr schafft trockene Räume. Und ich brauche trockene Räume, weil meine Brutstätten, das sind quasi so kleine Kokonhäuser. Und wenn die nass werden, sind die kaputt. Und wenn ich die aber in eure Häuser reinbaue, dann bleiben die meistens trocken. Und deshalb haben wir also eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Jedenfalls, hier geht es ja nicht um Häuser, sondern es geht um uns andere mal zur Abwechslung. Und das ist also quasi der erste Teil dieses Prozesses, dieses Parlament. Da werden also diese Entscheidungen getroffen. Und dann gibt es einen zweiten Teil, die Exekutive, da werden die Entscheidungen umgesetzt. Also zum Beispiel das letzte Mal haben die dann genau da hinten so eine Freifläche angelegt, aber dann trotzdem da wieder Bäume gepflanzt. Also das ist alles manchmal so etwas verwirrend, aber wie gesagt, also ich bin da relativ tolerant, ich passe mich an solche Dinge und ich denke auch manchmal, ja, muss man halt auch irgendwie Opfer bringen. Also die Spinnen, die ich erlege und dann in meine Häuser reinstecke, damit meine Nachkommen von denen leben können, die lähme ich nämlich vorher, die mögen das auch nicht. Sicher, aber es ist halt einfach so, so geht's halt. Das ist Leben. Das ist also die Exekutive und dann gibt es das dritte Modul, weil also diese Demokratieform, den menschlichen Demokratieformen relativ eng abgeschaut ist und das wäre dann also die Judikative. Es gibt ja so eine Gewaltenteilung und die Judikative hat quasi den Sinn eines überprüfenden Organs nochmal. Und da gibt es dann ein sogenanntes Verfassungsgericht. Und das wird jetzt erst passieren. Und das Verfassungsgericht wird am 2. November sein. Und da werden dann die Dinge, die hier getan wurden und die Dinge, die entschieden wurden, nochmal revidiert. Und wenn Sie da hingehen, dann sind Sie die Richterinnen und Richter über diese bisherigen Geschehnisse dieser Legislaturperiode der Organismendemokratie Berlin. Ja, genau, also so viel dazu. Vielleicht können wir uns das jetzt noch da hinten anschauen, wo ich immer gerne meinen Mörtel hole. Also ich grabe das dann so aus und es ist wirklich super. Das hat übrigens auch die Organismendemokratie gemacht. Diese Wasserstellen gab es vorher nicht. Die wurden also beschlossen im Parlament, dann wurden die angelegt und jetzt fühlen die Angehörigen der Künstlerinnengruppe die immer nach. Da bin ich wirklich sehr dankbar, weil also das ist super in diesem Umfeld hier. Das Wasserstellen sind hier rar. Genau, dann gehen wir einfach mal da noch nach hinten zu meiner Baustelle.
Ja, hier ist es etwas eng. Ich sag kurz was dazu und dann gehen wir wieder raus. Also es ist hier eine angelegte Wasserstelle, wo verschiedene Pflanzen und Lebewesen, zum Beispiel die orientalische Mörtelwespe, hier Optionen haben, ihre Lebenstätigkeiten zu vollziehen. Und Sie sehen hier auch eine Pflanze, das sogenannte Seifenkraut, ist in Berlin sehr häufig. Der Name kommt daher, dass das früher wirklich, also das verwendet werden kann zum Waschen, weil das so Saponine produziert. Und dieses Seifenkraut wird jetzt dann gleich, wenn wir darüber gehen, einen Dialog führen mit der Robinie. Aber Sie können ja hier mal kurz einen Blick werfen und dann folgen Sie uns in den Bereich da drüben. Ich spreche jetzt hier für das Seifenkraut. Sie werden vielleicht sagen, was für eine schöne Urwaldfläche mitten in Berlin, ein schöner Wald. Aber das ist ja durchaus nicht nur schön, das ist ja auch problematisch für viele Lebewesen. Und ich gehöre eben zu diesen Lebewesen, für die das sehr problematisch ist. Wir haben hier auf der Fläche eine sehr lange Geschichte der Auseinandersetzung zwischen diesen sogenannten Waldpflanzen die viele Neophyten sind, hier Robinien, Eschenahorn und so weiter, aber auch viele klassische europäische Waldpflanzen. Hier Weiden haben wir hier und im Unterwuchs kommen viele Eichen und Ahorne und Haselnüsse und sonst was. Und für die Lichtpflanzen, die hier auf dieser Fläche an den Rändern vor allem auch wachsen, ist das ja auch ein Problem. Das heißt, über kurz oder lang werden die verschwinden. Und ich als Seifenkraut kann nur sagen, ich bin sehr froh darüber, dass es hier eine Verfassung gibt, die das nicht einfach nur hinnimmt, sondern es möglich macht, dass hier Interventionen stattfinden, dass eben diese sogenannte natürliche Sukzession, die überhaupt nicht natürlich ist, sondern einfach nur brutal in meinen Augen, dass die sozusagen auch eingedämmt wird.
Ja, vielleicht darf ich da was dazu sagen. Ich bin eine der nämlich jetzt wirklich sogenannten Neophyten. Also ich spreche jetzt hier für die Robinie. Ich bin schon sehr lang hier, nach Robin benannt, einem Pariser. Und Sie sehen mich hier in diesem Wald, der nämlich kein sogenannter Wald ist, sondern ein echter Wald. Und als solcher auch diverseste Ökodienstleistungen vollbringt und außerdem ganz einfach die Art von Vegetation ist in Mitteleuropa passiert, wenn der Mensch nichts macht. Und insofern finde ich nicht, dass man hier von einer sogenannten natürlichen Sukzession sprechen kann, sondern das ist eben eine natürliche Sukzession. Und ja, klar, diesen Konflikt gibt es immer wieder und Sie sehen ja hier zum Beispiel, ne? Lichtpflanzen, beziehungsweise, also wir sind ja auch Lichtpflanzen, wir sind nur halt etwas weiter oben und etwas näher am Licht dran und würden die da verschatten, wenn wir da jetzt drüber stünden und deswegen sind jetzt hier keine Bäume und hier werden auch keine Bäume kommen, weil im letzten Parlament ausgehandelt wurde, dass das jetzt eine Schutzzone für die Kräuter, Gräser und Stauden ist, so wie Sie zum Beispiel, liebes Seifenkraut, können Sie sich ja mal vorstellen und den Menschen hier zeigen, wer genau Sie sind und ein bisschen dankbarer sein dafür, dass Sie hier auch bleiben dürfen.
Ja, ich bin sehr dankbar, aber ich weiß natürlich, dass das wiederum eine fragile Sache ist, weil die liegt an der Pflege und man weiß ja, dass die Künstlergruppen genauso überfordert sind wie das Grünflächenamt mit der Pflege, also da findet halt nicht sehr oft was statt und ich kann nur sagen, wir haben hier der Störungsökologie des Grünflächenamts hauptsächlich zu verdanken, dass es jetzt eine Lichtzone entstanden ist, weil hier waren sehr viele Junggehölze, die bereits das überschattet haben, aber das Grünflächenamt hat bei dem Kappen dieses Baums also sich Platz gemacht, wie das die Gärtner gerne haben. Die brauchen ein bisschen Platz und haben hier einfach alles kahl geschnitten. Und das war halt eine störungsökologische Intervention. Und das wurde jetzt demokratisch im Nachhinein festgelegt, dass das eine Chance ist. Und wir mussten natürlich dafür eine andere Fläche hergeben, wo jetzt die Gehölze wieder wachsen können. Also ich kann nur sagen, dieser Konflikt, da gibt es hier Lösungsansätze, aber man muss schon mal sehen, wer hier die Schwächeren im System sind.
Also die Schwächeren im System, das ist ja wirklich Ansichtssache. Ich meine, wir haben ja gerade gehört auch, ne, die Alpen, der mögliche Alpengarten auf der Osloer Straße, ja, da wird sich kein Baum halten können, sondern eher Sie, liebe Kräuter, Gräser und Stauden. Das ist ja immer die Frage, wer besser angepasst ist, sondern diese Fläche an sich sind wir als Gehölze eben schon besser angepasst. Aber dafür ist ja diese Organismendemokratie da, dass wir da jetzt eben nicht alles überwuchern. Und ich meine, ist doch gut so.
Also Sie wollen mir jetzt sagen, dass hier eine Straße gebaut werden müsste, damit wir wirklich geschützt sind, oder wie?
Nein, jetzt hören Sie doch mal zu. Ich wollte sagen, wir sind einfach hier besser angepasst als Sie an die Bedingungen.
Ja, mit der Zeit. Ja, das ist ja auch ein Problem. Also ich meine, ich kann nur sagen, dieser Konflikt, es gibt ja jetzt hier schon das vierte Parlament und dieser Konflikt ist regelmäßig aufgetaucht. Die Verzweiflung bei den Kräutergräsern und Stauden ist sogar so groß, dass sogar schon erwogen wurde, mit der Lidl-Austauschfläche wirklich zu tauschen, weil das halt eine Fläche ist, die wirklich besonders ist und wo für Kräutergräser und Stauden viele Möglichkeiten herrschen. Hier in diesem System, so demokratisch es auch sein mag, werden wir immer sozusagen die gefährdete Minderheit bleiben. Also das kann man schon so sagen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Und da muss man auch wirklich schauen, dass diese Verzweiflung nicht noch höhere Wellen schlägt. Weil also wenn Sie da nochmal einen Blick auf diese also Ausgleichsfläche werfen, ich meine, das könnte man ja als grüne Wüste bezeichnen. Also das ist natürlich keine Frage, dass man da in irgendeiner Art und Weise tauschen würde. Und vor allem also diese Baumbestände, das ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg hier alles von selbst gewachsen. Hier war mal eine Brauerei, beziehungsweise der Hof einer Brauerei, und dann ist hier nichts mehr passiert seit dem Zweiten Weltkrieg, mehr oder weniger. Und also alles, was Sie hier sehen, wir ganzen Gehölze haben uns hier selber angesiedelt und entwickelt. Und ich meine, das zu tauschen gegen so eine grüne Wüste, die auch noch bestimmt pestizidverseucht ist, dass sie sich in 20 Jahren nicht erholt, also es wäre wirklich schrecklich. Und da bin ich wirklich dafür, so kleine hier Ausgleichsflächen zu schaffen, damit auch die Kolleginnen Kräutergräser Stauden da sich wieder ein bisschen runterkochen können und alles hier seinen Gang geht.
Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt noch, glaube ich, die Chance für eine kleine Fragenrunde, Diskussion. Und ich glaube, das macht nur Sinn, wenn wir das ohne Mikro dann machen, oder? Dann schalten wir das jetzt ab. Dankeschön.
Das war es erstmal mit den Aufzeichnungen der Stadterkundung und mit dieser vierten Folge des Archplus Podcasts. Die Stadterkundungen wurden von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Aufgearbeitet zu einem Podcast habe ich diese Dokumentation mit Florian Sandkühler. Der Archplus Podcast soll aber weiterhin als Audioplattform über diese Stadterkundung hinaus existieren und eine Art Erweiterung der Zeitschrift sein. Folgt uns also auf den üblichen Plattformen wie Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast oder einfach auf unserer Webseite, wo ihr auch alle Podcast-Folgen finden könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und erstmal nicht bis zum nächsten Mal.